Herzlich willkommen zur Predigt der FEG Dresden. Wir wünschen dir eine gewinnbringende Zeit. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde findest du unter dresden.feg.de.
Freunde, wir feiern Ostern. Ostern ist für mich immer so ein Fest. Ah, da geht mir so richtig das Herz auf. Weihnachten ist ja auch schön, ne? Es gibt Päckchen und so, man kann sich was wünschen. Aber es ist immer alles so geheimnisvoll und so still und so. Ne? Aber Ostern kann man es knallen lassen. Ich bin so dankbar, dass wir heute unsere Band aus der Jugend dabei haben, die es so richtig knallen lassen kann. Wir haben nachher bestimmt noch erleben. Vielen, vielen Dank, dass ihr das heute mit uns macht. Das ist einfach großartig. Warum? Weil wer ist auferstanden von den Toten?
Jesus.
Wer ist auferstanden von den Toten?
Jesus.
Wer gibt uns ewiges Leben?
Jesus.
Wer lebt in uns?
Jesus.
Wer verbindet uns mit Gott? Wer hat uns den Heiligen Geist geschenkt?
Jesus.
Wir könnten stundenlang so weitermachen. Versteht ihr so ein bisschen von meiner Freude? Es ist so schön. Es gibt so viel frustrierende und entmutigende Nachrichten jeden Tag. Aber dann kommt Ostern. Und damit der Schlüssel für jedes Problem in dieser Welt. Und das glauben uns natürlich viele nicht. Weil viele so Zweifel haben, ob Jesus wirklich auferstanden ist. Aber er ist wirklich auferstanden. Ich möchte euch heute Morgen nochmal so 5 Gründe mitgeben, von mir ganz persönlich, warum ich so überzeugt bin von Jesus, warum ich mich so sehr an Jesus freue und warum ich der festen Überzeugung bin, dass es kein Problem in dieser Welt gibt, das nicht mit Jesus zu lösen wäre. Das ist meine allertiefste Überzeugung. Und ich fange gleich mit dem ersten an und das knüpft nochmal ein bisschen an Karfreitag an und auch an den Karsamstag. Wir haben dazu ja auch gestern gefeiert und vorgestern eine Predigt gehört. Und zwar knüpft es nochmal an dem, womit Ostern eigentlich anfängt. Nämlich mit dem Kreuz. Dass da Jesus für uns gestorben ist. Der einzig Unschuldige für uns alle Schuldigen. Jesus hat am Kreuz den Preis für unsere Schuld bezahlt, den die Sünde sonst von uns fordern würde. Erinnert euch nochmal daran, tatsächlich wäre es so, dass wir, wenn wir sterben, eigentlich tatsächlich für immer und ewig verloren wären. Tod, vom Leben abgeschnitten. Leben müssen, ohne leben zu können. Das bedeutet eigentlich Hölle. Es gibt keinerlei Lebensqualität. Es gibt aber auch kein Ausstiegsszenario mehr. Es gibt einfach nur Furchtbares. Keine Hoffnung, kein Licht, keine Hoffnung auch mehr auf Veränderung. Das ist das, was uns eigentlich für immer und ewig erwarten würde. Das ist das, wohin Sünde führt. Und dann kommt Jesus, der Herr, aus dem Himmel, aus dem Ort, wo das Leben pur ist, wo es keine Einschränkung vom Leben gibt, nicht mal ansatzweise, und sagt, für euch gehe ich ans Kreuz. Ich sterbe euren Tod, damit ihr, wenn ihr eines Tages sterbt, leben könnt. Das ist Jesus. Der einzig Unschuldige stirbt für uns Schuldige und ermöglicht uns dadurch, dass wir mit unserer Schuld zu ihm kommen können, sie auf ihn, aufs Kreuz legen können und sagen, Herr, hier ist meine Schuld. Und er sagt, und ich nehme sie dir und ich spreche dich von deiner Schuld frei. Es ist, als hättest du nie gesündigt. Und dann kannst du Jesus in dein Leben einladen. Und dann seid ihr unzertrennlich in diesem Leben, im Tod, wir kommen nachher drauf, und bis in alle Ewigkeit. Alles, was es braucht, ist, dass du sagst, danke, Herr. Danke, hier ist meine Schuld. Ich tausche meine Schuld gegen deine Vergebung. Und ich lade dich ein, komm du in mein Leben. So leicht macht's uns Gott, um uns aus der Hölle rauszuholen und für ein Leben in der Herrlichkeit zu bestimmen. Deshalb freue ich mich so an Weihnachten. Das ist mein erster Grund. Und mein zweiter Grund ist, dass Jesus wirklich auferstanden ist und lebt. Jesus hat tatsächlich den Tod besiegt. Und wenn wir mal in die Bibel hineinschauen, 1. Korinther 15, in den Versen 4-7, da benennt Paulus uns eine ganze Menge von Leuten, die dem auferstandenen Jesus begegnet sind. Hört mal rein. 1. Korinther 15, ab Vers 4. Er, sagt Paulus, Jesus ist am dritten Tag vom Tod auferweckt worden, wie es in den Heiligen Schriften vorausgesagt war. Und er hat sich Petrus gezeigt, danach dem ganzen Kreis der 12. Später sahen ihn über 500 Brüder auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Dann erschien er Jakobus und schließlich allen Aposteln. Also, Paulus sagt hier, Freunde, wenn ihr Zweifel habt, ob Jesus auferstanden ist, da gab es mal ein Event, etwa so groß wie hier bei uns, 500 Plätze haben wir auch, und die haben Jesus, der ist da erschienen. Und ich kann euch die Visitenkarten von den meisten geben, weil die meisten noch leben, sagt Paulus damals. Würde man jeden, der dem auferstandenen Jesus begegnet ist, 15 Minuten Redezeit geben und die alle mal, ich sag mal, zu einer Gerichtsverhandlung einladen, wo die Zeugnis geben über die Begegnung mit Jesus. Jeder hätte 15 Minuten, würde diese Gerichtsverhandlung 129 Stunden dauern. 129 Stunden. Alle Viertelstunde kommt jemand anders rein und sagt, hey, und so bin ich Jesus dem Auferstandenen begegnet. Alle Viertelstunde, 129 Stunden lang. Ich würde mal sagen, also dieses Geheimnis, was für viele ist, was aber letztlich keines bleiben muss, das ist besser gehütet als euer Geld in jedem Tresor. 129 Stunden Augenzeugenberichte vom Auferstandenen. Und dann könnten wir tatsächlich ja auch noch alle oder viele von uns, die hier im Saal sitzen und Jesus schon ihr Leben anvertraut haben, könnten auch noch eine Viertelstunde anfügen. Und überlegt mal, wie viele Jesus vertraut haben, mit Jesus gelebt haben im Lauf der Kirchengeschichte. Glaubt mir, die Auferstehung Jesu ist das bestbezeugteste ehemalige Geheimnis. Es ist keins mehr, weil Jesus auferstanden ist und lebt und wir das verkündigen dürfen. Aber es ist besser bezeugt als alles andere in dieser Welt. Selbst euer Geld im Tresor ist nicht so sicher, wie dass Jesus auferstanden ist. Darauf könnt ihr euch verlassen. Und das ist für mich der zweite Grund. Jesus ist wirklich auferstanden. Und dass er jedem von uns persönlich begegnen will, der ihn darum bittet. Ich unterhalte mich oft mit Leuten, die sagen, du, meine Geschichte war eine andere. Ich bin atheistisch aufgewachsen. Ich habe zu Hause nie was von Jesus gehört. Das mag sein. Ich bin fromm aufgewachsen. Ich habe dauernd was von Jesus gehört. Ich kenne auch viele, die auch fromm aufgewachsen sind und dauernd was von Jesus gehört haben. Aber sie haben trotzdem keine Entscheidung für Jesus getroffen. Ob du Atheist bist oder im christlichen Elternhaus aufgewachsen bist, das ist nicht entscheidend. Aber weißt du, was jeder machen kann? Jeder, egal ob Christ oder Atheist, kann morgens die Hände falten und sagen, Jesus, wenn du wirklich auferstanden bist, dann begegne mir so, dass ich das verstehen kann. Das braucht Mut, weil Jesus wird das positiv beantworten. Das ist sicherer als das Geld in deinem Tresor. Jesus wird dir begegnen, so dass du verstehst, Jesus ist wirklich auferstanden. Und Jesus wird dir so begegnen, auf so eine individuelle Art und Weise, dass es für dich absolut unzweifelhaft ist. Glaube wird im Lauf der Zeit immer mal wieder auch angefochten, kenne ich auch aus meinem Leben. Aber dann erinnere ich mich an diese Zeiten, wo Jesus mir so ganz eindeutig begegnet ist. Und deswegen ist übrigens auch Gemeinde da, dass wir uns in Zeiten des Zweifels gegenseitig unterhaken und sagen, du, kenne ich auch aus meinem Leben. Aber Jesus ist auferstanden, ich bezeugte das, ich erlebe ihn. Du kannst wieder neu Vertrauen fassen. Und wer sich so unterhaken lässt und mit reinnehmen lässt, erlebt tatsächlich, wie Jesus wieder neu auch für ihn persönlich so erfahrbar ist. Das ist so bahnbrechend, ihr Lieben. Jesus hat damit deutlich gemacht, dass unser irdischer Tod nicht das Letzte ist. Paulus bringt das mal in 1. Korinther 15 auf den Punkt, wenn er dort sagt, nun aber ist Christus vom Tod auferweckt worden. Und als der erste Auferweckte gibt er uns die Gewähr, dass auch die übrigen Toten auferweckt werden. Jesus ist auferstanden und er gibt uns die Gewähr, dass auch die übrigen auferstehen werden. Derselbe Gott, der Jesus aus dem Tod auferweckt hat, wird auch dich und mich aus dem Tod auferwecken. Ich bin immer wieder mit Leuten zusammen, die sagen, ja, ich weiß nicht so ganz genau, was mich nach dem Tod erwartet. Vielleicht ist ja doch alles aus, wenn ich sterbe. Könnte ja sein. Aber weißt du, diese Passage sagt uns, so wahr und unverbrüchlich bezeugt, wie Jesus auferstanden ist, so wahr und unverbrüchlich bezeugt, wirst du auch auferstehen. Jeder von uns. Und Gott wird nicht fragen, bist du im christlichen Elternhaus aufgewachsen? Dann darfst du. Atheistisch, schade, leider du nicht. Wird nicht passieren. Jeder wird auferstehen. Das ist damit das hat Jesus durch seine Auferstehung bewiesen. Jeder wird auferstehen. Die Frage ist nur, wohin? Stehst du auf nach dem Tod und gehst mit Jesus in die Herrlichkeit, in den Himmel? Oder stehst du auf und wirst Kraft der Macht der Sünde in der ewigen Gottesferne leben und vegetieren müssen? Das ist die spannende Frage. Und die Entscheidung für das eine oder das andere triffst du hier, hier und heute. Und die kann dir auch niemand abnehmen. Und da nützt es dir auch nichts zu sagen, ah, meine Eltern waren so schlechte Christen. Es nützt dir auch nichts zu sagen, ah, mein atheistisches Elternhaus. Wird dir alles nichts nützen. Weil ich dir heute sage, Jesus ist auferstanden. Er lebt. Und ich lade dich ein, mach dein Leben an ihm fest. Und wenn du noch nicht so weit bist, dann bete dieses Gebet, das ich dir empfehle. Herr Jesus, wenn du auferstanden, wenn das stimmt, was der verrückte Typ dort vorne sagt, wenn das stimmt, dann lass mich dich erleben. Das kann jeder sagen, das kann jeder beten. Und du wirst sehen, es ist nur eine Frage der Zeit, bis Jesus dir begegnet. Wir müssen diese Chance einfach nutzen, die uns Ostern eröffnet. Und wir können sie nutzen. Und jeder darf sie nutzen. Und deswegen bin ich so begeistert von Ostern. Deswegen freue ich mich so. Das ist mein zweiter Grund. Und der dritte, Ostern bezeugt, wir werden nicht nur irgendwie auferstehen, sondern, ihr Lieben, wir werden leibhaftig auferstehen. Ich habe dazu meine zwei Freunde mitgebracht. Ist ja Ostern. Dachte ich, darf ich auch meine zwei Hasenfreunde mitbringen. Ich erzähle euch gleich noch ein bisschen zu denen. Erstmal setze ich die einfach hier hin. Leibhaftig auferstehen. Der Gedanke, dass Jesus leibhaftig auferstanden ist, das hat ja die Leute in Korinth damals, und das waren Christen, das hat die erstmal entsetzt, haben die gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Wieso denn das? Wieso leibhaftige Auferstehung, also Auferstehung mit dem Körper? Wir hätten ja verstanden, unsere Seele wandert nachher nach oben zu Gott, alles gut, aber wieso mit einem neuen Körper? Das war für die furchtbar, der Gedanke, weil sie sagen, der Körper ist doch das Gefängnis unserer Seele, das uns zwingt, ja in unseren Möglichkeiten eingeschränkt zu bleiben. Was wir wollen, ist doch endlich frei sein aus dem Gefängnis des Körpers. Und jetzt kommst du, Paulus, daher und erzählst, Jesus sei leibhaftig auferstanden? Das hatte damit zu tun, dass die Korinther und damals auch überhaupt die Menschen, die im griechischen Denken verhaftet waren, eine falsche Vorstellung von leiblicher Auferstehung hatten. Auch wir werden leibhaftig auferstehen. Denkt nochmal an 1. Korinther 15, Vers 20. Nun aber ist Christus vom Tod auferweckt worden und als der erste Auferweckte gibt er uns die Gewähr, dass auch die übrigen Toten auferweckt werden. Und das veranschaulicht Paulus in dem gleichen Kapitel mit tollen Bildern. Eins habe ich euch mitgebracht, ab Vers 35. Aber vielleicht fragt jemand, wie soll das denn zugehen, wenn die Toten auferweckt werden? Das war damals so eine spannende Frage. Was für einen Körper werden sie dann haben? Wie kannst du nur so fragen, sagt Paulus, wenn du einen Samen ausgesät hast, muss er zuerst sterben, damit die Pflanzen leben kann. Du säst nicht die ausgewachsene Pflanze, sondern nur den Samen, ein Weizenkorn oder irgendein anderes Korn. Gott aber gibt jedem Samen, wenn er keimt, den Pflanzenkörper, den er für ihn bestimmt hat. Jede Samenart erhält ihre besondere Gestalt. Ein Samenkorn kann nur zu einem neuen Halm mit einer neuen Frucht werden, wenn dieses Samenkorn vorher stirbt. Doch hat das alte Samenkorn sein Leben ebenso von Gott erhalten wie der neue Halm und die neue Frucht. Was das alte Samenkorn mit dem neuen Halm letztlich verbindet, ihr Lieben, das ist einzig und allein Gottes Lebensenergie. Das ist am Ende Gott. Und wenn ihr vielleicht ein paar Osterspaziergänge macht und kommt an Feldern vorbei, macht euch das immer wieder bewusst. Auf diesem Feld wird jeweils der Lebensimpuls eines jeden einzelnen Samenkornes von Gott kommen. Gott ist es, der uns das Leben schenkt. Aber Gott ist nicht darauf begrenzt. Er schafft vergängliche Körper und er schafft unvergängliche Körper. Und nach dem Verständnis der Bibel gehört ein Körper einfach zum Leben dazu. Und ich kann das gut verstehen. Stell dir mal vor, du sagst jemandem guten Tag und er hat gar keinen Körper. Willst du ihm die Hand geben? Macht keinen Spaß, oder? Du siehst ihn ja noch nicht mal. Es ist ja gar nicht, nichts da. Kannst ihm nicht auf die Schulter kloppen, kannst ihn nicht umarmen, nichts. Der Körper gehört wesenhaft zum Leben dazu. Das Leben ohne Körper macht keinen Spaß. Deswegen macht uns doch auch das Leben so Spaß, wenn man mal, weiß ich, der eine klettert gerne, weil er seinen Körper dann so spürt, jeden einzelnen Muskel. Manche Muskeln hat er bis dahin noch nie gespürt. Und dann gibt's andere, die liegen mit ihrem Körper wie die Würstchen am Strand und drehen sich, zähle ich zu, ne? Immer schön ein bisschen drehen von allen Seiten. Und du spürst die Wärme der Sonne. Was wäre das Leben ohne dieses Gefühl der wärmenden Sonne, oder? Wir sehnen uns doch nach den Sonnenstrahlen. Wenn draußen ein bisschen Sonne scheint, hält jeder die Rübe hin, um ein bisschen Wärme im Gesicht zu spüren. Weil uns das, ja, das gibt uns Lebensenergie, sagen wir. Ja, genau, wir spüren das regelmäßig. Wir sind körperlich veranlagt. Körper gehört zum Leben. Darum essen wir auch gerne und trinken auch mal gerne ein Glas Wein oder ein Glas Saft, was auch immer du bevorzugst. Weil das einfach diese körperliche Erfahrung, so eine Urerfahrung ist, die zum Leben gehört. Ein Leben ohne Körper, das ist, macht keinen Spaß, ist einfach langweilig. Und darum werden wir auch wieder einen neuen Körper bekommen. Im Himmel gibt es kein Seelengewimmel, sondern da werden Menschen sein. Du und ich, da wird die Schöpfung sein, Hasenfreunde. Die ganze Schöpfung wird da sein im Himmel. Es wird Körper geben. Gott selbst ist das Verbindende zwischen dem irdischen Christus und dem auferweckten Christus, ihr Lieben. Und deswegen sind ja auch die letzten Worte Jesu am Kreuz: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Lukas 23, Vers 46. Und auch wir werden, wenn nicht Jesus vorher wiederkommt, sterben. Was uns als Auferweckte mit uns hier und heute verbinden wird, ist nicht einfach unsere Seele, sondern es ist ebenfalls Gott selbst, der unsere historisch gewordene Existenz, wie wir hier mit unserer Geschichte sitzen, einen neuen Körper geben wird, im Himmel in der Herrlichkeit Gottes. Wir werden alle mal, wenn Gott es gibt, alt und grau, wie mein Hasenfreund hier. Und irgendwann geht's zu Ende. Was bleibt dann? Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, sagt Jesus. Das ist das, was wir tun, wenn wir Christen sind. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und was passiert? Gott weckt uns auf, gibt uns ein knackig neues braunes Fell mit Fliege. Gott schenkt uns einen Auferstehungsleib, einen neuen Körper. Der hat ganz tolle Features. Mit dem kannst du durch die Wand gehen. Konnte Jesus. Er hat einen neuen Leib gehabt. Ein Auferstehungsleib. Und Paulus schreibt uns im Korinther, so wie Christus auferstanden ist, einen neuen Auferstehungsleib hat, werdet ihr einen neuen Leib bekommen, einen Auferstehungsleib. Du in deiner geschichtlich gewordenen Existenz wirst mit deinem knackig braunen Fell im Himmel ankommen. Und gleich, wenn du reinkommst, macht Gott die Tür auf und als erstes zieht das große Taschentuch. Offenbarung 21. Und er wird abwischen alle Tränen, die ihr geweint habt. Das letzte Mal. Und ab da wird gefeiert. Dann ist Himmel. Es gibt dann kein Leid mehr, keine Trauer, keinen Krieg, sondern schicke Feier mit schicker Fliege. Wir freuen uns am neuen Leben. Und Paulus schreibt, Römer 7, die ganze Schöpfung ächzt nach dem Tag, an dem die Kinder Gottes erlöst werden. Warum? Weil die Schöpfung vom Fluch der Sünde mitbefreit wird. So sehr hat Gott die Welt geliebt, das steht nicht nur die Menschen, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Leute, was auf uns wartet, ist gigantisch und das ist völlig untertrieben. Deswegen freue ich mich so über Ostern und deswegen liebe ich meine Hasenfreunde so, weil die mir das jedes Jahr neu, jedes Jahr neu sagen, dass sie tatsächlich, dass wir ewiges Leben haben werden. So, und dann bin ich schon beim vierten. Körper, ewiges Leben, dann brauchen wir natürlich auch eine Wohnung, oder? Eine Wohnlage, ist doch klar. Ostern bezeugt, im Himmel ist noch eine Wohnung für dich frei. Und natürlich habe ich dir dazu auch noch mal was mitgebracht, was das dir vor Augen führen soll. Im Himmel gibt es eine Wohnung für dich. Und du bist... Ich glaube, hier geht es besser. herzlich willkommen. Du bist dort herzlich willkommen. Das bezeugt uns die Auferstehung Jesu. Wir feiern das Jahr an Himmelfahrt. Am Ende dieser Weltzeit wird Jesus von dort für alle sichtbar wiederkommen, voller Macht und voller Herrlichkeit. Und was wird dann geschehen? Nachdem Jesus auferstanden, Himmelfahrt kommt am Ende der Weltzeit wieder. Was wird dann geschehen? Paulus beschreibt uns das hier mit folgenden Worten. 1. Korinther 15, Abvers 22. Alle Menschen gehören zu Adam. Darum müssen sie sterben. Aber durch die Verbindung mit Christus wird ihnen das neue Leben geschenkt werden. Doch das alles geschieht zu seiner Zeit und in seiner vorherbestimmten Ordnung. Als erster wurde Christus vom Tod auferweckt. Wenn er wiederkommt, werden die auferweckt, die zu ihm gehören. Dann ist das Ende da. Christus übergibt die Herrschaft Gott dem Vater, nachdem er alles vernichtet hat, das sich gegen Gott erhebt und was Macht und Herrschaft beansprucht. Wenn Jesus am Ende der Zeit wiederkommen wird, wird er alle Menschen vom Tod auferwecken. Aber das geschieht in einer bestimmten Reihenfolge, sagt Paulus. Zuerst weckt Jesus die auf, die im Vertrauen auf ihn gestorben sind. Und dann auch all die anderen in Verbindung mit dem Ende dieser Welt. Und Jesus wird in der Kraft Gottes alle Herrschaften und alle Gewalten, ihr Lieben, und das müsst ihr euch gerade in diesen Zeiten mitnehmen und behalten. Er wird alle Herrschaften und alle Gewalten, die sich jetzt für mächtig und allmächtig halten, er wird die am Ende vernichten, einschließlich dem Tod. Es wird kein Despotismus mehr geben, nichts mehr in dieser Art. Wenn Gott Jesus das alles unter seine Füße getan haben wird, dann wird Jesus sich mit uns, die wir ihm nachgefolgt sind, dem Vater unterstellen. Und somit wird Gott alles in allem sein. Wir dürfen das ewige Leben, an dem Jesus uns hier schon durch den Heiligen Geist beteiligt, bei Gott fortsetzen, vollkommen und absolut ungetrübt. Und Jesus hat über das Wie seinen Jüngern vor seinem Leidensweg Folgendes noch mitgegeben. Johannes 14, ab Vers 1. Er sagt zu den Jüngern, die jetzt ganz verdutzt waren, wenn du weggehst, was soll denn werden? Er sagt, erschreckt nicht, hab keine Angst, vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen und ich gehe jetzt hin, um dort einen Platz für euch bereit zu machen. Sonst hätte ich euch doch nicht mit der Ankündigung beunruhigt, dass ich weggehe. Und wenn ich gegangen bin und euch den Platz bereitet habe, dann werde ich zurückkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Jesus ist auferstanden und erlebt. Er hat damals, seit er zum Vater zurückgekehrt ist, das gigantischste Wohnungsbauprojekt aller Zeiten begonnen im Himmel. Er baut eine Wohnung für dich. Home sweet home, herzlich willkommen. Und du darfst darin einziehen. Du bist dort willkommen, zahlst keine Miete und auch keinen Abtrag. Ist einfach so für dich. Du darfst dort leben und sich an der Gegenwart deiner Glaubensgeschwister und an der Gegenwart Jesu und an der Gegenwart Gottes und des Heiligen Geistes freuen. Und deswegen liebe ich so Gemeinde und so junge Leute. Ich sage das einfach mal, hat der eine oder andere gesagt, oh, heute Morgen, ich habe ein bisschen Bammel. Ich habe gesagt, das ist Familienfest. Hier muss keiner Bammel haben auf der Bühne. Das ist Familienfest. Wir, die Familie Gottes, feiern den Auferstandenen, feiern unseren Vater im Himmel. Das ist Familienfest, ihr Lieben. Und im Himmel wird dieses Familienfest perfekt sein, weil es dort auch nicht so, man hat ja immer schon mal so ein bisschen mit dem einen, mit dem anderen, wird es im Himmel nicht mehr geben. Pure Freude aneinander, an Gott, an Jesus, am Heiligen Geist. Und darauf freue ich mich so. Ostern, Gott tauscht tödliche Schuld gegen eine himmlische Zukunft in perfekter Wohnlage. Wenn das kein Grund zum Feiern ist, ihr Lieben. Und mein letzter Grund für heute. Ostern heißt, Jesus bleibt für immer. Und damit ist auch die Frage nach unserem Tod und unserer Zukunft im Wesentlichen beantwortet, was ich euch eben gesagt habe alles. Aber vielleicht sagt der eine, was ist denn jetzt bis dahin? Ich habe verstanden, wenn ich hier die Augen zumache und dann mit meinem schicken braunen Fell dort bin, das habe ich alles jetzt soweit an Bord. Aber was ist bis dahin? Noch habe ich ja mein graues Fell. Noch muss ich ja da durch. Mit Blick auf diese Frage fasziniert mich der Satz, den Jesus am Kreuz zu einem derer gesagt hat, die mit ihm gekreuzigt wurden. Er sagte, Lukas 23, 43, der fragt also Jesus, Herr, denke doch an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus antwortet ihm, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Heute noch. Jesus sagt nicht irgendwann. Heute noch. Jetzt. Wie ist das möglich? Für uns durch die Auferstehung Jesu. Wer Jesus, ich sagte es eingangs, seine Schuld bringt und ihn in sein Leben einlädt, zu dem kommt Jesus wirklich. Der lebt in ihm, um zu bleiben. Für mich ist für Bleiben irgendwie, ne, wenn einer bleibt, dann bleibt auch zum Essen, oder? Also wenn wir irgendwo bleiben, müssen wir was essen, was trinken. Deswegen habe ich einfach mal Teller und Tasse. Wenn Jesus in dein Leben einzieht, dann um zu bleiben. Du sollst nicht hier einfach nur mit einer Jenseitshoffnung unterwegs sein. Allein das fände ich wäre ja schon genug für mich persönlich. Aber es kommt eben noch besser. Und deswegen sage ich, es gibt keine Probleme in dieser Welt, das mit Jesus nicht zu lösen ist, weil der Allmächtige in unser Herz eingezogen ist, um zu bleiben. Bis wir eines sagen, sie die Augen zumachen. Der gastiert bei dir. Jesus sagt, ich will Mahlgemeinschaft mit dir haben. Deswegen feiern wir das ja auch hier immer wieder und haben wir es Karfreitag gefeiert. Wir erfahren und erleben als Christen Jesus jeden Tag. Wann? Wenn wir beten. Wenn wir in der Bibel lesen. Wenn wir im Lobpreis vor ihm stehen. Wenn wir eine Frage haben, sie im Gebet an ihn richten und er uns später eine Antwort gibt. Vielleicht durch Gottes Wort, vielleicht durch eine Predigt, vielleicht durch jemanden, der mit uns im Glauben unterwegs ist, vielleicht sogar durch einen, der gar keine Ahnung davon hat, dass er jetzt gerade eine Antwort ist vor Gott. Aber wir spüren immer wieder, dass Jesus uns im Alltag begleitet. Und darum sagt Paulus mal an einer Stelle, ist mein Lieblingsvers, ich lebe doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Verstehst du? Das ist Leben in doppelter Substanz. Du lebst aber nicht aus dir heraus, aus deiner eigenen Kraft, sondern du hast ewiges Leben. Das bedeutet nicht einfach nur, es endet nicht, sondern es bedeutet hauptsächlich, du lebst aus der Qualität der Ewigkeit, des ewigen Gottes. Leute, das ermöglicht die Möglichkeiten, die wir haben, gewaltig. Weil du über alles beten kannst und den ins Boot holen kannst, der die Antwort auf jede Frage, die sich dir im Leben in den Weg stellt, geben kann. Auf jede Frage. Und deswegen verändert das so elementar alles. Jesus ist gekommen, um zu bleiben. Und das Beste ist dann, wenn wir dann mit unserem Tod, unser irdischer Körper endet, dann müsste man ja denken, dann steht man nackt auf der Straße, oder? Nein, nicht. Was uns verbindet von hier nach da, ist Jesus. Und Jesus bleibt an deiner Seite, auch in der Phase, wenn du stirbst. Er ist nicht erst da drüben und wartet, bis du kommst. Er ist hier. Er lebt in dir und er ist gekommen, um zu bleiben. Und er begleitet dich auch durch die Phase des Sterbens, des Abschiedsnehmens und des Todes. Und die kann ganz schön herausfordernd sein, je nach Lage. Aber zu wissen, ich bin in dieser Sterbephase nicht nackt, sondern Christus ist mein Ehrenkleid. Er kleidet mich, er wird mich begleiten. Das ist doch unvorstellbar schön. Zu wissen, es gibt keinen einzigen Augenblick mehr, in dem ich alleine sein muss. Er ist immer da. Haben wir nicht einen fantastischen Herrn? Ostern heißt, Jesus tauscht Einsamkeit gegen göttliche Gegenwart. Jesus ist gekommen, um für immer zu bleiben, wenn das kein Grund zum Feiern ist. Ihr Lieben, das sind für mich nur 5 Gründe. Wir könnten von mir aus noch weitermachen, stundenlang. Aber wir lassen es einfach mal erst dabei. Nehmt diese 5 Gründe mit und ich möchte euch ganz viel Mut machen. Nehmt vielleicht auch, wenn ihr heute Nachmittag unterwegs seid, vielleicht mit Kindern oder Enkeln, guckt mal, ob die nicht auch irgendwo Straßenmalkreide haben. Und dann schreibt ihr, wo ihr geht und steht unterwegs aufs Trottoir oder auf die Straße, guckt, ob das kein Auto kommt. Jesus lebt. Jesus ist auferstanden. Wer weiß, was Gott da draus entfaltet. Aber ich finde, diese Botschaft, dass Jesus lebt und dass er auferstanden ist, die muss in diese Welt, weil Jesus ist die Hoffnung dieser Welt. Nichts anderes. Jesus ist die Hoffnung dieser Welt. Und wenn wir auf ihn basiert die Probleme dieser Welt angehen, dann gibt es viel, viel Gutes zu erwarten. Und darum lasst uns Ostern feiern. Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und das feiern wir jetzt mit Lobpreis. Steht gern dazu auf, wenn es dann nachher vielleicht dem einen die Beine zu lang waren, setzt euch auch wieder. Aber vielleicht können wir beim ersten Lied einfach mal aufstehen und können Jesus so von ganzem Herzen alle Ehre geben.
Danke fürs Zuhören. Das Evangelium von Jesus Christus ist die gute Nachricht, dass Jesus, der Sohn Gottes, für uns gestorben und auferstanden ist. Er hat mit seinem Leben für alles bezahlt, was in unserem Leben nicht gut ist vor Gott. Jeder, der ihm vertraut, kann ein Kind Gottes werden. Ich lade dich jetzt ein, dein Leben Jesus Christus zu öffnen und zu sagen: Komm in mein Leben. Vergib mir, was in deinen Augen nicht gut war. Ich nehme dich als meinen Herrn und Retter an. Ich will dich kennenlernen und mein Leben nach deinen Maßstäben führen. Danke, dass du mich angenommen hast.